Alle bereit?
Yes, I'm ready.
Ja, ja, ist sehr gut.
Scheucht doch die Leute vom Fenster weg jetzt.
Ja, ja, ist. Ja, ja, da sind wir. Was mit Trockenvinyl, genau. Ja, ja. Nein, bitte, nein. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Entschuldigung für dieses Malheur hier mit den Fans vor der Tür. Wir hatten mal bei der Hitze ein paar Fenster aufgemacht und dann schon reicht es. Wir haben aber wieder Fenster zugemacht und ja, hallo Jim.
Hallo.
Hallo Raoul.
Hallo.
Und weil Raoul so begeistert war von der letzten Sendung, wollte er direkt noch einen drauf machen mit Karl Off Schulwerk Nummer 2, also Teil 2.
Also du spielst das den Ball gerade in meinem Feld. Okay, ich darf heute was erzählen und ich würde mal sagen, meine Sendung ist der Gegenentwurf zu deiner von letztem Mal. Ich sag ja immer humoresk, dass ich so der Mainstream-Experte sind. Ich glaube, das stimmt heute. Wir gehen aber von A bis Z durch. Nein.
Okay. Weil wir so kontroverse Themen auch bringen und bewusst es machen, auch in diesem Podcast, vergesst nicht, uns zu bewerten, Kommentare zu schreiben, auch wenn ihr mit bestimmten Sachen nicht einverstanden seid. Wir stehen da drüber und wir lesen die schlechten Kommentare gar nicht.
Das stimmt nicht.
Du stehst da drüber, ich muss immer weinen.
Genau.
Nein, super, genau. Damit wir sichtbarer auch werden, bewerten, auch benoten, gerne vorbeikommen. Also samstags zwischen 3 und 4 Uhr Kaffee und Kuchen wartet.
Gibt's immer.
Ja.
Erdbeertorte.
Ja, sehr schön. Also,
so, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, was habe ich mitgebracht?
Heute?
Also, ich habe das letzte Mal gesprochen über Hardrock, ihr erinnert euch. Ne? Ich war tief im 70er-Jahre-Rock stehen geblieben und habe meine Liebe zu dieser Musik kundgetan und ich möchte in den 70ern bleiben. Einer der prägendsten Genres der 70er-Jahre, Rockmusik, nicht Hardrockmusik, fasst man heute zusammen unter dem Begriff Classic Rock. Und Classic Rock ist ja durchaus sehr weit gefasst. Also Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. Aber mittlerweile gibt es auch immer mehr Radiostationen, die unter Classic Rock Nirvana und Pearl Jam und Co. bezeichnen. Das ist natürlich eine Verwässerung eines Begriffs. Und das wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen. Deswegen.
Du wirst wirklich wütend gerade.
Dann sollst du mal sehen, wenn ich sauer bin, wie ich dann wirke. Deswegen möchte ich gerne den Begriff ein bisschen Klarheit schaffen, den Begriff ein bisschen verfeinern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich die nächsten 3 Buchstaben nenne, ob ihr was damit anfangen könnt. Es geht um AOR. Sagt euch das was?
Ja, also das hat man schon häufig gelesen, ohne sich zu fragen, was das eigentlich heißt.
Ja, genau. Das heißt Album Oriented Rock. AOR. Und der heutige Titel meiner Episode lautet The Middle of Rock. This is AOR.
Der okay, ne?
Was ist Album Oriented Rock? Das ist eine Musikrichtung, ja, die ihren Ursprung in den frühen 70ern hatte. Im Gegensatz zu dem, also ich mache das jetzt ganz grob, ne? Im Gegensatz zu dem, was man vorher in den 60ern hatte, nämlich viele Singles, single-orientiert, weniger album-orientiert, entwickelt sich da eine Musik, die mehr auf das Album schaut. Ne? Der Schwerpunkt liegt auf Alben, das gibt so eine künstlerische Gesamtaussage. Du hast auch schon mal was gemacht, weißt du noch, über Konzeptalbum. Das war ja einer unserer ersten Sendungen überhaupt. Und damit wird so ein bisschen auch suggeriert und Künstler geben sich dieser Annahme hin, dass Rockmusik auch so etwas wie Kunst sein kann. Ne? Und ich möchte hier nicht über Prog-Rock oder so reden.
Art-Rock
reden, die natürlich auch zeitgleich entstanden ist. Alles, die Grenzen sind immer fließend, sondern ich möchte reden über Musik, die durchaus charttauglich ist. Aber das ist also auch Musik, die kannst du dir sonntags morgens zum Brunchen nett auflegen und dich wohl dabei fühlen. Ne? Also es geht darum geht es mir.
Aber ich dachte, du bist mit Off jetzt immer am Sonntag am Start.
Und das ist eine Musik, die mir sehr am Herzen liegt. Und wenn man von AOR spricht, dann haben wir nicht nur eben Fokus auf das gesamte Album. Wir haben auch musikalische Vielseitigkeit im Vergleich zu den Kings zum Beispiel früher oder so. Wir haben Jazz, Blues.
Sorry, die Kings sind ein schlechtes Beispiel.
Die frühen Kings.
Die frühen Kings.
Ja, genau.
Aber die haben ja später unfassbar...
Ja, ich habe ja gesagt, die Kings früher. Ich meine,
andere Alben gemacht.
Ja. Genau. Und diese Offenheit für musikalische Genres haben natürlich auch die Vielseitigkeit erhöht und das Interesse an diesen, oder die Alben waren sehr viel interessanter, als man das vorher vielleicht wahrgenommen hat. Das ist aber nur eine Seite. Dann haben wir als zweites Merkmal hohe Produktionsqualität. Also die gingen in teure Studios, konnten super Sound produzieren. Es waren auch Musiker, die was konnten. Wir haben ja gerade zu Beginn, so sagen wir mal, der britischen Invasion, also wir sind, die reden jetzt von den Mid-60ern, wo viele Singles auf den Markt geworfen wurden, wo die Musiker gar nicht in der Lage waren, das nachzuspielen. Zum Beispiel die erste Single von den Beatles, Love Me Do, da saß Ringo Starr nicht am Schlagzeug, der wurde ausgewechselt. Jimmy Page, den wir alle von Led Zeppelin kennen, der war ein Studiomusiker, konnte kaum Noten, aber er war ein begehrter Studiomusiker und er hat, Stichwort Kings, auf vielen frühen Kings-Sachen selbst gespielt, weil die nicht in der Lage waren, das selbst zu machen. Da waren die oft not amused oder by them zum Beispiel. Also den Jimmy Page findest du fast überall bei vielen Sachen. Und diese Musik, diese AOR-Musik ist halt Musik, wo die Leute selbst in der Lage waren, die Musik dann zu spielen. Und es wurde alles sehr viel anspruchsvoller, hochwertiger. Vielleicht auch etwas, was damals entstanden ist. Als Gegenentwurf hat sich dann ein paar Jahre später dann der Punk entwickelt, der sich genau gegen das alles auch gewendet hat. Ne? Und ein weiteres Merkmal ist die Sache, dass die Stücke länger wurden. Du hast keine Single mehr von 3, 4, 5 Minuten, sondern teilweise dauerten Stücke eine ganze Plattenseite. Und das ist so die Grundbasis, auf der ich mich heute bewege, wenn ich von Album-Oriented Rock spreche. Und man kann vielleicht ganz grob auch sagen, obwohl das bestimmt diskussionswürdig ist, Sgt. Pepper war vielleicht auch sogar eins der ersten AOR-Alben oder auch das Astral Weeks von Van Morrison, wobei Van Morrison ist natürlich, ich weiß nicht, ihr kennt das Album, das ist natürlich keine, das also zu einem Frühstück.
Ist auch so sehr folkig.
Ja, teilweise auch, aber zu einem Frühstück brunchen kann man sich das teilweise vielleicht auch schwer anhören. So ganz leicht für dich ist nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass das, was dann in den 70er Jahren sich entwickelt hat, in den 60er Jahren natürlich schon seine Ansätze hatte und sich schon gezeigt hat. Und wenn man so ein bisschen guckt, was sagen die, da hören wir ja ab und zu drauf, einige von uns hier in der Runde, was sagen so die Rockmusikkritiker und Historiker, wenn du über Album-Oriented Rock sprichst, dann sagen die, dass das eigentlich erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre so entstanden ist. Zum Beispiel ein ganz bekanntes Album, was dann immer genommen wird, ist das Debüt von Boston, ja. Sagen viele, da verzieht Jim schon das Gesicht, aber ich selbst sehe keinen großen Grund, das zu erweitern, und wir gucken uns die ganzen 70er Jahre an, und das, was ich euch heute vorstellen möchte, ja, das sind insgesamt 5 Künstler, also 4 Bands und ein Solokünstler, die ich alle sehr eng zusammen sehe, als eine Einheit, und die ich alle sehr, sehr liebe und die sowas wie einen eigenen Sound kreiert haben, der wunderbar gut zusammenpasst. Also wenn man da eine Playlist zusammenlegt, dann ist das alles sehr rund. Ein fester Sound, der eben sehr prägend war für die Rockmusik der 70er Jahre. Und eine Rockmusik, die sich eben jenseits von Hardrock oder von Progrock, also von all dem, was anstrengend ist, oder auch von banalen One-Hit-Wondern bewegt, sondern die anspruchsvoll ist, aber auch ins Ohr geht und die heute noch toll klingt.
Oh, und diesen Easy Listening, würde ich sagen, oder so?
Also Frage, nicht, was du unter dem...
Ja, nein, das klassische Easy Listening. Also, ja. Aber ich meine, also Easy Listening für Rockmusik, sag ich mal. Oder so, also,
Kann man, oder vielleicht anders gesagt...
Konsenskompatibel, ja, Rockmusik, ja, sag ich mal.
Wobei ich das vielleicht gar nicht so
Ich kenne das überhaupt nicht.
Sondern, ne? Also, die Frage der Eingängigkeit wird sich jetzt in dem Sinne nicht so direkt stellen, aber es kann ja trotzdem komplex aufgenommen sein. Also das wir lassen uns mal überraschen.
Ja, lass uns überraschen. Also ich fange an, etwas, was für mich ganz offensichtlich ist. Ich fange an mit Paul McCartney and the Wings.
Wer ist das?
Okay, das muss ich dir nicht erklären, Stefan, schon. Paul McCartney hat bei den Beatles mitgespielt. Der hat dort Bass gespielt, aber auch gesungen.
Ich kenne durch dich auch die Wings. Seine Band.
Ja, oder? Genau. Ja, genau. Jetzt hast du schon wieder Punkte gewonnen. So schnell geht das. die Wings.
Ja. Aber wenn ich kurz einstreuen darf, ohne dich jetzt zu unterbrechen, es ist der Künstler von den ganzen super bekannten Leuten, wo man bis heute nicht den Eindruck hat, dass der wirklich komplett relevant gealtert ist, weil überall, wo der noch auftritt, wirkt der noch relativ dynamisch und tatendrangig.
Ja, schönes Wort, was du da geschöpft hast. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du sein letztes Album dir angehört
hast. Nee,
seine Stimme ist sehr angegriffen schon.
Okay, aber ich rede jetzt nicht von seinen musikalischen Eskapaden so, sondern aber der macht dann immer wieder bei Kooperationssachen mit. Und wenn er irgendwo auftritt und man, na gut, vielleicht habe ich die letzten Sachen, da habe ich das nicht mehr auf dem Schirm, vielleicht waren die schon 8 Jahre alt, ich habe keine Ahnung. Aber der wirkte zumindest da immer sehr offen und also wenig ledrig im Vergleich zu anderen.
Ja, stimmt, ja. Also sind die Wings erst bekannt geworden durch den Tod von John Lennon. Da habe ich überhaupt zum ersten Mal, das war Dezember 1980, gemerkt, dass es auch nach den Beatles noch Musik gibt von denen, die Ex-Beatles gemacht haben. Das wusste ich nicht. Gut, ich war 14, Himmel. Ja, und wenn man sich die Beatles, die ich für die AOR-Musikrichtung exemplarisch halte, anguckt, dann kann man auf jeden Fall so ein Album wie Band on the Run 1973 hervorheben. Aber man muss auch kritisch sein. Ihr wisst ja, ich liebe es ja, auch kritisch zu sein.
Auf jeden Fall.
Und ich bin und liebe die Wings und bin auch ein großer Fan, aber die haben von 71 bis 79 8 Alben aufgenommen. Aber da ist extrem viel Mittelmaß dabei. Man muss sich gerade auch, wenn man das Debütalbum von Paul McCartney anhört, noch das Ram-Album, da werden viele aufschreien, aber trotzdem, da sind Sachen drauf, wo du denkst, das kann man nicht auf eine Platte, und das ist so Home-Studio-Recording-mäßig. Also, und dann hat er zwar, also ich werde jetzt sehr gemein.
Aber Entschuldigung, darf ich kurz?
Ja,
du hast ja immer das Problem, wenn es nicht sauber produziert ist, aber manchmal wollen die ja gerade diese Stimmung auch haben dann, ne?
Also, es ist auch, aber sehr banal auch. Es ist sehr banal. Also ich würde mal sagen, er hat keinen John Lennon mehr an seiner Seite gehabt, kongenialer Partner, sondern Linda McCartney. Und Linda McCartney, wisst ihr, was Linda McCartney gemacht hat, als sie ihn kennengelernt hat?
Ich glaube, die fotografiert.
Ja, genau. Die Linda McCartney war eine der bekanntesten weiblichen Rockfotografinnen, gibt es das Wort, Amerikanerin. Und dann hat sie Paul McCartney kennengelernt, aber die hat ja mit Musik überhaupt nichts am Hut. Und dann hat er etwas gemacht, was ich eigentlich sehr sympathisch finde. Er hat seine Frau dann in die Band geholt. Und dann hat die Keyboard angefangen zu spielen und gesungen auch. Und es gibt auch ein paar Wings-Stücke, wo sie nur singt.
Schwierig. Also das sind deine Lieblingsstücke, hast du
gesagt. Ja, ist leider Gottes schwierig. Und der dritte im Bund, Danny Lane. Danny Lane, Moody Blues könnte man ihn kennen. Und Moody Blues könnte man kennen, Nights in White Satin. Ja, eine der Rockbands in den späten 60ern, die zum ersten Mal ganz offensiv mit klassischen Elementen in ihrer Musik, die sozusagen Psychedelic und klassische Musik versucht miteinander zu verbinden. Muss man mögen.
Das ist auch eher speziell. Darf ich noch eine Frage stellen?
Natürlich immer.
Aus der Bahn zu werfen.
Ja.
Ist das jetzt eine Musik, von der du redest, die jetzt zwar pompöser ist als anderes, aber eben nicht so pompös wie jetzt Art Rock oder irgendwelche abgedrifteten, was weiß ich. Also reden wir von Genesis und Supertramp oder reden wir von etwas, obwohl Supertramp ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ja, was will ich eigentlich sagen? Also das ist jetzt nicht Avantgarde, was du spielst, sondern das
ist sehr banal. Es ist sehr banal. Und du liegst ziemlich richtig mit dem, was du eben gesagt hast. Ich verrate aber nicht was. Ich habe eben kurz die Ex-Beatles erwähnt, ganz kurzen Exkurs. Also das, was die Ex-Beatles gemacht haben, kann man sehr schnell eigentlich zusammenfassen. John Lennon hat 2 super Alben gemacht. Die ersten beiden Alben, die sind wirklich Klassiker. Die Ono, Plastic Ono Band Imagine. George Harrison hat noch All Things Must Pass gemacht. Das war sein Debüt Solo-Album. Nee, das stimmt nicht, aber es war sein erstes Album nach Auflösung der Band mit ein paar großen Hits. Danach braucht man sich nicht viel anzutun. Also du kannst erleichtert sein. Ich werde dir jetzt nicht 20 Ex-Beatles-Platten dahinlegen, Stefan, unter deinen Weihnachtsbaum.
Alle auf 5 Minuten ausgespielt.
Das ist alles sehr, sehr übersichtlich, muss man sagen. Aber kommen wir zu den Wings zurück. Ich habe eben gesagt, Band on the Run ist ihr Meisterwerk. Ich glaube, da würden viele zustimmen, 1973. Und dann noch ein zweites Album würde ich hier noch dazu tun, das ist Venus and Mars 1975. Und was haben wir jetzt, 2025? Gibt es ein dickes, fettes Anniversary-Paket, was ich mir für 5.000 Euro bestellt habe. Kommt Paul McCartney
noch ein paar Locken dabei. Vom, ja. Vom Paul.
Ja, nein, aber ansonsten reicht eigentlich so eine Best-of-Zusammenfassung von dem.
Welches ist das mit diesem Suppenteller, rote Suppe und irgendwelche?
Das ist das Debüt.
Ach so, okay.
Ja, alles klar. Ist nicht witzig. Genau, und dann muss man vielleicht noch, wenn man von den Rings redet, mit was, also, ja, ich sag's einfach mal, Mal of Kintyre, okay, das ist genau. Mal of Kintyre, Stefan, ist ein mega, 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 mega Hit gewesen in den 70ern, einer der größten Hits des Jahrhunderts fast sogar, von den Wings, aber es ist ziemlich furchtbar. Wenn du irgendwann mal im Radio einen Song hörst mit Dudelsäcken, wo Dudelsäcke die das Gehirn wegbratzen, ja, dann ist das Mal of Kintyre.
Okay.
Du musst den Song wirklich überleben. Ich habe ihn so oft, ich kann ihn nicht mehr hören, aber es war ein Riesenhit, ne? Muss man
also
sagen.
Ich habe ihn 77 vermieden, aber er war bekannt.
Ja, er war bekannt. Okay. So, also ihr merkt, ich bin nicht kritiklos, ich liebe trotzdem die Wings und ich möchte jetzt den ersten Titel spielen. Wir gehen zu Band on the Run. Wir spielen nicht das Titelstück Band on the Run, das ist für mich der beste Paul McCartney Song ist nach den Beatles, sondern wir spielen einen richtigen, typischen McCartney Rock'n'Roller, so ähnlich wie Back in the USSR oder Get Back. Wir spielen Jet.
So ein bisschen Harmonie versus Glam Rock, aber also ich kannte das Stück gar nicht. Also ich kenne diese ganzen McCartney-Platten kaum, aber das Stück habe ich trotzdem schon mal gehört. Das ist mir jetzt nicht unbekannt, ohne dass ich die Platte selber mal durchgehört hätte. Aber ich habe mal irgendwann früher gesagt, die Beatles hätten keine gute Stimme gehabt. Das stimmt einfach nicht, weil sie so erkennbar sind auch. Und also man kann auch mit einer schlechten Stimme erkennbar sein, aber eigentlich ist es eine gute Stimme. Das ist jetzt hier nicht unbedingt meine Musik, aber McCartney, der kann es einfach. Und das ist, wie gesagt, interessant, dass er dann, wann war das, 73? Also dass da irgendwie, wie gesagt, in seine Harmonielehre mit mehrstimmigem Gesang dann eben so ein Glam-Faktor da reingrätscht, der das rockiger macht und ja, ganz interessant.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich kenne mich mit
Sag den Satz nicht.
AOR. Nein.
Sag den Satz
Rock, ich höre das zum ersten Mal heute. Also das ist ein schönes Stück. Also ich finde das wirklich schön und gut. Also sehr gut gemacht, auch mit wie du meintest, schon. Also jede Menge, also eine große Band, aber sehr talentierte Musiker, gut produziert. Was macht diese Musik? Was ist jetzt, welche Charakteristika von dieser Musik sagen mir, das ist AOR Rock?
Ja, das ist Musik, die kommerziell ist, die gut produziert ist, die über ein ganzes Album, also die ganzen Alben, die ich heute vorstelle, sind alle rundum top, ja. Und sie stehen eben sehr stark für die 70er. Man könnte auch noch Dutzend andere Bands und Alben nennen. Aber ich versuche, einen roten Faden herzustellen zwischen Künstlern, die mir sehr liegen und die mit dem Begriff Classic Rock einfach nicht abgefrühstückt werden können.
Nee,
das ist so ungenau. Es gibt einen anderen Begriff, den ich verwenden wollte, der hieß Middle of the Road. Ja, das ist auch ein Begriff, den man aus den 70ern baut. Aber der passt nicht. Wenn du Middle of the Road eingibst in die große weite Welt des Internets, taucht eine ganz andere Band auf, die ganz furchtbar sind.
Es gab auch einen Schlager aus den End-60ern, In the Middle of the Road ist Kussverbot. Das hieß leider so, aber gut, okay, das am Rande. Ja.
Deswegen nenne ich diese Folge auch nicht Middle of the Road, sondern The Middle of Rock.
Oh ja.
Deswegen, es ist vielleicht ein etwas unsauberer Begriff, aber ich versuche euch meine Liebe zu dieser Musik in Form eines Mäntelchens darzubringen, weil die ganzen Künstler, die ich erwähnen werde, für mich alle sehr eng zusammengehören, für mich alle sehr wichtig sind.
Und würdest du sagen, weil das du neulich weißt, dass du große Beatles-Fan bist, also die für dich jetzt persönlich, haben die Beatles da, also für diese Musik, klar, wenn ich das richtig verstehe, die Beatles oder du meintest Sgt. Pepper wäre, könnte man als Rock schon benennen, also der Beginn, sag ich mal.
Abbey Road genauso, vielleicht sogar noch mehr.
Ja. Das heißt, du meinst also, die Beatles haben auch quasi die Weichen gelegt.
Die späten auf jeden Fall.
Ja. Ich hätte einen Tipp, Albums of Raoul. Könnte man sagen. With love, vielleicht noch als Ergänzung.
Ihr seht, was ich ganz erwähnenswert noch hier finde, also der 1973, wie war denn das 1973 mit Reggae? Das fing damals erst an, ne? Bob Marley fing so damals, und das zitiert er hier schon, finde ich eigentlich ganz charmant. Also für uns klingt Reggae heute normal, aber damals
gab es natürlich nicht. Schon länger und der Einfluss war schon am Start, aber gut, Marley hatte jetzt hier noch keinen riesen Namen, aber auch wenn der da schon Platten gemacht hatte, einige, und ja, gut, also mit den Wailers sowieso schon Platten gemacht hatte, aber hast du jetzt, also die Reggae-Note ist mir jetzt hier so ein bisschen untergegangen.
Fängt direkt mit dem Reggae an.
Okay,
aber es ist nicht so wichtig. Müsste
ich nochmal hören.
Okay, ja. bei Band on the Run ist das noch deutlicher zu hören. Ja, wir kommen zum zweiten Künstler. Und zwar ist das ein Künstler, der eine Band ist, Entschuldigung. Die passen sehr gut. Also Stefan, du musst leider noch durchhalten. Es ist wieder eine Band mit starkem Beatles-Bezug.
Ach nein, ich habe überhaupt kein Problem mit den Beatles. Also,
ist das der rote Faden?
Ja. Okay. Nein. Und zwar ist das eine Combo, ich sag mal Combo, weil ich so oft sonst Band erwähne, die auch in den frühen 70er Jahren sich bereits schamlos und hemmungslos den Beatles-Sound ankopiert haben. Und dabei sind meiner Ansicht nach ganz fantastische, tolle Songs rausgekommen.
Heißt da jemand Jeff?
Hör auf, Mann. Und zwar so fantastisch rausgekommen, dass sie selbst die Ex-Beatles beeindruckt waren und sogar so weit ging, dass sie dann für ihre Anthology-Serie in den Mitte der 90er den Kopf, nämlich Jeff Lynne von Electric Light Orchestra, gebeten haben, sie zu produzieren. Also das sind für die Post-John Lennon-Songs, die sie in den 90ern gemacht haben. Insofern, ja, es geht tatsächlich um Electric Light Orchestra. Eigentlich ist das ein scheiß Name, oder? Oh. Du sitzt da, als wenn, wie sollen wir es nennen? Und sagt einer, elektrisches Licht. Oh ja, elektrisches Lichtorchester. Super.
Gut, aber.
Also, was für ein, ne? Vor allen Dingen haben sie damals noch gar nicht mit Orchester gespielt. Das war alles Synthesizer. Aber gut. Trotzdem.
Also auf jeden Fall, also die habe ich natürlich. Also eine meiner ersten Platten war das Doppelalbum Out of the Blue. Und als ich in dem Jahr des Erscheinens auch noch nicht so überalt war, da hat mich die natürlich völlig weggeflasht. Und man kann sicherlich sagen, die Beatles sind da auch durchzuhören.
Definitiv.
Ja, natürlich.
Und
ja.
Was daran so spannend war, dass sie doch bleibende Hits gemacht haben, auch die auch heute noch funktionieren, irgendwie auch in harten Kommerz-Erfolgsfilmen eingesetzt werden, so diese, wie heißt das noch, die Beschützer der Galaxie auf Englisch, Guardians of the Galaxy, da tauchte, glaube ich, ein Lied auch von denen und. Also die sind unvergessen, und der Jeff Lynne als Produzent war ja dann auch schwer gefragt, also, und ich wusste, also wie er selber mit den Beatles zusammengearbeitet hat oder mit McCartney oder wem auch immer, das weiß ich gar nicht.
Ja, aber George Harrison hat ihn dabei gebracht, okay. Der Paul McCartney war eher zurückhaltend am Anfang, aber da konnte er sich dann nicht gegen wehren.
Okay.
Ja, die sind 1970 in Birmingham gegründet worden und bestehen aus, ja, jetzt gehen wir ein bisschen in die 60 wieder rein, aus zwei Bands, Idle Race, glaube ich eher unbekannt, aber die anderen sind ein bisschen bekannter, The Move. Die haben auch sehr nette Psychedelic-Sachen schon gemacht. Die ersten Alben waren noch eher so ein bisschen unausgegorener Prog-Rock, der damals stark angesagt war, ne? Aber Mitte der 70er hat es dann richtig gefluppt, und sie waren, wie Jim eben schon angedeutet hat, extrem erfolgreich, insbesondere durch drei Alben, die alle zwischen 76 und 79 erschienen sind. der Reihe nach A New World Record, Out of the Blue, das Doppelalbum, und Discovery 1979. Ja, und sie waren unter anderem auch deswegen so wahnsinnig erfolgreich, weil sie, also auch für mich heute noch sehr verblüffende Art und Weise, Rockriffs mit Streichinstrumenten, also wirklich richtigen, echtem Orchester, nichts Gesampletes, klassischer Musik und Beatles-Harmonien verbunden haben.
Also mehrstimmiger Gesang vor allen Dynamen eben. Ne?
Mhm. Und Jeff Lynne singt, ne? Ist der Sänger. Er hat nicht die beste Stimme, muss man sagen. Wirst du gleich hören, Stefan. Aber klingt trotzdem toll. Mir gefällt die Stimme, muss ich sagen.
Also ich finde, der macht das gut. Und wie gesagt, Beatles-Nähe schwer gegeben. Ja,
genau. Und ich sag immer, nee, das habe ich noch nie gesagt, aber ich sag's jetzt, wer Don't Bring Me Down nicht kennt, der hat definitiv das Jahr 1979 nicht wahrgenommen.
Aus meiner Sicht ein Lied, warum ich mich von der Gruppe verabschiedet habe. Dann.
Okay, kann man so sehen. Ja. Kann man so sehen, aber das lief damals rauf.
Das ist ja schier harte Konsens.
Ja, ja. Naja, aber ich finde den Song gut, aber ich kann es verstehen, Jim, ich verstehe
also
dich.
Das Doppelalbum war super, weil da wirklich eine Menge an tollen, im Hirn bleibenden Melodien waren, die auch richtig gut umgesetzt, sehr pompös. Auch das Platten, also die Coverart auf so einem Doppelalbum ausklappbar, so UFO-mäßig, sehr aufwendig alles. Und dann gab es ja noch die Innenhüllen mit den Texten und so weiter. Das ist ja heute auch nicht immer gang und gäbe.
Ja, genau. Also für mich ist das sogar sowas, ich meine, der Begriff Poprock ist, finde ich eigentlich doof, aber für mich ist das im besten Sinne Poprockmusik mega eingängig, mega erfolgreich und halt mega geil. Darf ich das sagen hier?
Ja, natürlich. In der Reihe Albums of Raw.
Ja, genau. Und zwar hören wir jetzt einen ihrer größten Hits, nämlich von Out of the Blue, Mr. Blue Sky.
So. Verlauf ist das noch relativ aufwendig arrangiert, auch zum Teil ein bisschen pompös, aber insgesamt ein Klassiker des poppigen Rocks definitiv. Und es war das Stück aus Guardians of the Galaxy, glaube ich. Ich meine ja.
Ja, fantastisches Stück. Also sehr, sehr, sehr gut. Also ich meine, ich müsste bei diesem Stück also, an eine Sendung von Jim denken. Du wachst auf, stell dir mal vor, in den Chart läuft gute Musik.
So.
Wenn ich mir vorstelle, dass du machst, also, gut, ich fahre ja nicht mit dem Auto zur Arbeit, aber du fährst irgendwie morgens, stehst auf, machst Radio an und dann kommt so eine Musik. Das ist ja, nee, das ist ein super Stück, der hat diese psychedelic Touch, der ist ein bisschen lustig, der hat einen super schönen, sehr schönen, ich finde den Gesang sehr gut und macht Stimmung, ist ein guter Rock einfach.
Ja, das ist, genau, das ist gute Laune Musik.
Ich bin verblüfft, sowas von dir zu hören. Weißt du warum, lieber Stefan? Weil das strotzt doch von Beatles Zitaten. Da kannst du Seiten füllen. Allein in dieser Minute, die wir gehört haben, an Beatles-Zitaten, die kannst du dich ganz konkret auf Beatles-Stücke ziehen.
Aber
also,
das fand ich ja auch
so. Give it a try.
Das finde ich ja auch so spannend. Bei der Sendung, die ich damals über Mersey Beat geschrieben vor allen Dingen, hier vorgeführt habe, da war ja der Deal, wenn Sachen wie die Beatles klangen, die ja nicht die einzige Beat-Kombo war damals, dann finde ich das aber trotzdem eine Qualität, wenn es ein komplett neuer Song ist. Und hier ist es ein komplett neuer Song, der mit Versatzstücken von Beatles spielt, aber daraus was völlig Neues bastelt. Und das ist das große Verdienst von Jeff Lynne und seinen Mitstreitern.
Mhm. Ja, jedenfalls war meine Empfehlung, zumindest die drei Alben, die ich eben genannt habe, dass man sich die auf jeden Fall mal antut. Wir kommen, ja, wir bleiben, ihr könnt fast schon erspüren, was als nächstes kommt. Eine ähnliche Band, am Anfang auch mit Prog-Rock versucht, Anfang der 70er, sich versuchen, mit klassischen Elementen. Es ist Manfred Manns Earth Band. Du, ja. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Manfred Mann, ist Südafrikaner, der schon in den 60ern Single-Hits hatte in Großbritannien, unter anderem du di 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 dam di di du.
Okay, das kenne ich,
ja klar. Ja, ja, viele aber, Hits übrigens.
Ja, ich kenne ja diese Melodie, aber ich könnte nicht das ihn mit seinem Namen in Verbindung bringen.
Ja, ja, muss man nicht unbedingt gut finden, was er dann in den 60er Jahren gemacht, bis er dann in den 70ern gesagt hat, jetzt werden wir erwachsen, jetzt werden wir ernst, jetzt machen wir Prog-Rock. Und hat dann, er hat etwas, was, ich hoffe, ich liege jetzt hier richtig, Stefan. Er benutzt ein Instrument absolut erkennbar in fast jedem Manfred Mann Earthband Sound Song zu finden, nämlich einen Jazzy Mini Moog Sound, habe ich gelesen. Also der Keyboard Sound der Band ist unvergleichlich. Findest du immer, ich höre ihn auch, ich kenne ihn auch nur von dieser Band so. Und wenn du mir gleich bestätigst, Raul, das ist ein Mini Moog, dann bin ich natürlich mehr als glücklich.
Welches Album, wovon reden wir jetzt?
Überhaupt von.
Achso, nee, ich meine, was, wenn du jetzt was spielst gleich.
Das verrate ich gleich.
Ach so.
Nicht, okay. Ja, gekommen. Ja. Und zwar, der richtig große Erfolg, auch sehr ähnlich wie ELO, fing an mit dem Album Roaring Silence 1976. Ein Album, was unter anderem deswegen bekannt wurde, weil es ein Bruce Springsteen-Cover hat. Bruce Springsteen hat zu der Zeit schon Alben auf den Markt gebracht, und zwar von seinem Debüt. Der Titel Blinded by the Light, übrigens das Debüt von Bruce Springsteen, heißt Greetings from Asbury Park, New York. Ein ganz tolles, spannendes Album, ein bisschen anders, auch das zweite noch. Also die späteren Bruce Springsteen Sachen kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also da der erste riesengroße Single-Erfolg, Blinded by the Light. Das Springsteen-Stück ist aber auch nicht schlecht, kann man sich gerne mal anhören. Und ja, und das war aber nicht der einzige Grund. Sie hatten sich zu dem Zeitpunkt einen neuen Sänger geholt, nämlich Chris Thompson. Und Chris Thompson ist für mich ähnlich. Ich habe vor kurzem über Paul Rodgers bei The Free gesprochen. Chris Thompson ist für mich eine perfekte Rockstimme. Also das ist der Rock. Wenn man einen Rocksänger klont, dann müsste man Chris Thompson klonen. Das heißt nicht, dass er jetzt der tollste und beste Sänger ist der Welt. Er ist natürlich auf Rock fixiert. Mit dem kannst du keine anderen Sachen machen. Aber für Rock ist er fantastisch geeignet. Ja, und wir hören ihn jetzt auch. Und zwar von dem dritten Album mit ihm. Es ist nicht Roaring Silence. Da ist so ein großes Ohr drauf, wenn man das vielleicht mal gesehen hat. Watch, da ist ein Mann, der auf so einer Landebahn ist und dann die Arme ausbreitet. Kennt man vielleicht auch. Sondern von dem dritten Album, mit dem ich persönlich als kleiner Furz Manfred Mann kennengelernt habe, 1979. Das ist Angel Station. Angels, der Jim nickt. Vielleicht nicht ihr bekanntestes Album, ich liebe es, weil ich habe das wirklich als Kassette gehabt und rauf und runter gehört. Und da mache ich jetzt auch keine großen Sprünge, sondern ich spiele die große Single aus dem Album mit dem Intro. Und ich hoffe, in diesem Intro kommt jetzt dieser Mini-Moog und du sagst mir gleich, Raul, das ist der Mini-Moog. Ab geht's.
Also kann wohl sein. Also ne, das ist ja diese, das war sowieso die Zeit, diese, der Minimoog hat einen besonderen Filter, 24 dB Filter, der hier, denke ich, sein könnte. Wichtig ist, diese Instrumente hatten gar keinen Speicher, sondern du könntest auf ein Minimoog oder auch wenn immer noch heute, wenn du ein Minimoog kaufst, man sagt eigentlich nicht Minimoog, weil das ist amerikanisch, man sagt Minimoog. Und diese Instrumente haben jede Menge Knöpfe, Potis, allerdings haben keinen Speicher. Das heißt, wenn du einen Sound gefunden hast, den kannst du nicht speichern. Das heißt, es gibt spezielle Blätter, die du dann drauflegst und du alles. Aber eigentlich hast du dann einmal eingestellt und dann lässt du am liebsten so rum. Okay. Deshalb haben sie dann immer so mitgenommen und dann gespielt. Aber sehr schönes Stück, ja.
Ja, also You Angel You war das und das ist der typische Manfred-Mann-Sound, den hat er wirklich gnadenlos überall. Das macht die Musik sehr erkennbar, aber vielleicht auch ein bisschen einseitig. Ist mir durchaus bewusst, aber ich liebe es.
Das ist also die ruppige Musik, die du damals gehört hast. Aber du wirst dich wundern, ich besitze die Platte auch.
Ah.
Und zwar aus der Zeit zugelegt, obwohl ich damals auch schon sehr viel härtere Sachen gehört habe. Aber ja, ich gebe dir auch ein bisschen recht mit dem Sänger. Das passt in so eine, das hat so was Archetypisches, Poppiges, definitiv. Aber es hat noch einen Rockcharakter. Und die Platte selber ist jetzt nicht verkehrt.
Ein Schätzchen, oder?
Ja, aber gut, ich höre jetzt wirklich seltenst, aber das ist ja nicht der Punkt, sondern also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist eine schlechte Platte, auf keinen Fall. Und hat auch Hitqualität auf jeden Fall hier und ich meine, es wäre in den Charts auch gar nicht mal so schlecht gewesen, ne?
Genau, hört man aber heute, ich höre kein Radio und so, auch ein schönes Stück zum, also.
Ja.
Also genau, wenn man jetzt schon auf die Oldie-Sender gehen muss, um nicht zerstörungstätige Musik sich aus den Charts reinzupfeifen, ist das eigentlich auch schon bitter, ne? Aber also entweder Internetradio oder zur späten Stunde vielleicht mal das eine oder andere Highlight im Radio, sonst wird es ja eher schwierig. Und vielleicht gibt's mal, erfreulicherweise sind ja noch Jazz-Sendungen übrig geblieben, man weiß es nicht, aber sonst wird es im Radio dann eher eng. Da läuft ja noch nicht mal sowas.
Ja, genau. Ja, ich denke, vielleicht die nächste Band könnte sein, dass man die ab und zu noch hört. Das ist eine Band, die ich im Moment wieder sehr intensiv höre. Ich habe sie fast wieder entdeckt. Ich habe sie schon als kleiner Junge gemocht. Sie waren immer irgendwie da, also gehörten zu meiner Kindheit, ähnlich wie Electric Light Orchestra. Und auf einmal dann, also ich bin in den 70er Jahren groß geworden, sage ich mal. Wisst ihr eigentlich, ne?
Ja, da wurdest du 20.
Ja. Und in den 80ern waren die auf einmal hoffnungslos veraltet, ne? Das ging dann ratzfatz. Die haben zwar noch ein paar Alben gemacht, aber da hat die keiner mehr gehört. Und über wen rede ich? Ich rede nicht über den einfachen Tramp, sondern ich rede über den
Supertramp.
Ja! Die ganze Sendung hat sich gelohnt.
Das ist ja sensationell.
du meinst Supertramp.
Supertramp. Genau.
Die Supertrompete.
Ja. Genau. Also ein bisschen fies formuliert würde ich sagen, vielleicht ist Supertramp vielleicht sowas wie die Light-Version von Pink Floyd. Da, wo Pink Floyd eher mit Schwermut um sich verbreiten, schenken uns Supertramp nette Melodien und tierisch gute Laune. Und wenn sie mal nicht so gut drauf sind, kann man immer noch mitsummen. Das ist bei Pink Floyd. Der Vergleich hinkt ein bisschen. Ich weiß, aber lass den mal sacken. Also sie sind gegründet worden, auch 1970, alle ähnlich, ne? Anfang der 70er gegründet, von den zwei Masterminds. Jetzt wird's schwierig. Für einen Deutschen wird das schwierig. Vielleicht für einen Franzosen nicht. Der heißt Roger Hodgson. Ich sag das nicht normal.
Hast du genießt gerade?
Was? Also Roger geht ja noch, aber der Nachname, also was die Eltern sich dabei gedacht haben, Roger Hodgson. Hodgson. Der hat gesungen, Gitarre gespielt und Keyboards. Und Rick Davis gesungen und Keyboards. Und hier haben wir nochmal, lieber Jim, einen Ecstasy-Bezug. Weißt du, welchen Ecstasy, also die Band Ecstasy?
Ich hätte jetzt eher gesagt, der spielt zum Glück Fender Rhodes, aber...
Nein.
Aber welcher...
Weißt du nicht.
Also ich weiß es nicht.
Swindon.
Oh, yes.
Rick Davis ist in Swindon geboren. Stefan, Swindon ist die Town, Ecstasy Town. Die kommen alle aus Swindon.
Das steht auch auf der Platte, die ich von der Leitung bekommen habe.
Von der Leitung.
Genau.
Also die ersten zwei Alben von Supertramp waren eher Flops, auch so mittelmäßiger Prog-Rock. Eben offensichtlich auch von der Band nicht mehr geliebt. Die tauchen nirgendwo auf. Also auf Spotify kannst du dir die nicht anhören. Ihr drittes Album war dann der erste große Erfolg 1974, Crime of the Century. Richtiger Volltreffer, mega erfolgreich. Auf dem Album sind Dreamer drauf, könnte man vielleicht kennen, und eben das Titelstück. Und jetzt kommen wir. Ja, bitteschön.
Also
ja.
Ich will noch kurz einstreuen, dass die sehr davon gelebt haben, von diesem Kontrast zwischen der eher baritonlastigen Stimme von Rick Davies, oder was immer das jetzt für eine Tonhöhe ist, jedenfalls deutlich tiefer als John Hodgson oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und das hat der Musik auch immer noch einen zusätzlichen Kick gegeben. Es klang immer wie zwei Gruppen. Und sie waren auch gar nicht so festgelegt auf einen bestimmten Sound. Gerade jetzt die Platte Crime of the Century, die hat unfassbar unterschiedliche Stücke. Mhm. Auch so ein bluesiges, melancholisches Stück mit Rick Davies am Fender Rhodes und oder sogar direkt am Klavier, das weiß ich gar nicht jetzt genau. Mit einem tollen Text. Also sehr, sehr unterschätzt, die früheren Sachen, und das sind auch meine Highlights natürlich, die ersten beiden. Die Crime of the Century und die Even in the Quietest Moments.
Okay, gut. Ja, wir machen eine kleine Hausaufgabe jetzt für unsere Hörerinnen. Und zwar, was ist denn das Crime of the Century? Was ist das Jahrhundertverbrechen? Worum geht es da? Kann das jemand von euch beantworten?
Dass der HSV nicht aufsteigt?
Ja, okay, nee, dann lassen wir das mit der Sache. Nein! Wir lösen in der nächsten Folge auf, was Crime of the Century ist. Ich habe es nämlich vor kurzem auch nicht ich habe mich immer wieder gefragt, als ich den Song hörte, was ist denn jetzt das Crime? Und ich habe es erst mal nachgelesen. Also, ihr müsst auf jeden Fall die nächste Folge auch noch hören.
Machen
Jim, das ist dann deine, ne?
So.
Okay. So, und absoluter Höhepunkt ihrer Karriere und ihr wahrscheinlich auch mit Abstand bestes Album ist 1979 Breakfast in America.
Du sagst, das wäre das beste Album?
Ja.
Also,
mach mich alle.
Au contraire.
Ne? Ehrlich, du bist Crime of the Century Fan.
Ja, aber 100%.
Okay, alles klar. Okay. Und zwar, da war unter anderem auch The Logical Song drauf, Take the Long Way Home oder Goodbye Stranger. Und für mich auch ein Album für die Insel, aber Crime of the Century ist auch toll. Also, es ist auch ein super Album. Ja. Und ja, und hier noch ein kleiner Fun Fact. Ist mir nie aufgefallen, wenn man sich das berühmte Cover anguckt, da sieht man also aus einem Flugzeugfenster fotografiert eine Kellnerin, die hat ein Tablett und im Hintergrund, ja. Und ich dachte immer, im Hintergrund sieht man New York. Man sieht nicht New York, das ist nicht New York. Ich habe den Gag erst nach 40 Jahren verstanden. Ich hoffe, es sind jetzt alle neugierig, gucken sich mal das Cover aus. Ach ja, es ist verraten. Jedenfalls das nur am Rande.
Im Übrigen, bekannte, das war eine Schauspielerin, die das gemacht hat, die da steht. Die hat in auch einigen Filmen ist die zu sehen, die Frau. Also die da, ne?
Ich habe auch gehört, dass sie mit auf die Bühne geholt wurde dann bei Konzerten.
Okay.
Ja, genau. Ja, ich werde jetzt zu meinem Song kommen, auch wenn, du hast es eben schon erwähnt, Roger eine oft sehr, sagen wir mal, leicht gequält klingende Stimme hat. Aber der Gegensatz zu Rick Davies, der ist immer spannend und interessant. Einen ihrer großen Hits, der wieder auf einem Keyboard-Riff von dem Roger Hodgson basiert. Und ich glaube, mit diesem Riff hat er wahrscheinlich die ganzen großen Supertramp. Der ist immer sehr ähnlich, aber er ist absolut geil. Ich liebe diesen Riff. Und man hört ihn am besten auf dem Titelstück von Breakfast in America. Und das Titelstück von Breakfast in America heißt Breakfast in America.
Oh ja,
das hören wir keinen jetzt. Scheiß.
Gehört, das war eine Tuba noch.
Ja, gut,
oder?
Der Halliwell hat ja alle möglichen Blasinstrumente gespielt.
Ja, genau.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was.
Kennst du das?
Stefan sagt.
Ja. Kennst du Supertramp?
Das lief meine Zeit. Ich würde behaupten, das läuft. Also Dreamer und dieses Stück laufen in Frankreich zumindest im Radio schon regelmäßig. Supertramp hat selten Fender Rhodes gespielt, sondern nur Wurlitzer eigentlich. Und so,
oh.
Nur für die,
okay.
Für die Freaks unter uns.
Ich guck noch mal nach. Jetzt bin ich schon am Handy.
Also ich glaube, dass tatsächlich das Dreamer auch mit Wurlitzer gemacht wird, aber okay. Naja, so sehr klar, super bekannt, also wirklich tolle, muss man sagen, tolle Stück. Sehr vielschichtig und ein bisschen Melancholie und sehr gut orchestriert. Ja. Sehr schön. Mhm.
Auch dieser Riff, ne?
Ja, ja, genau.
Das hat er so oft benutzt. Ich meine, das ist ein geiler Riff, damit kann man tolle Songs schreiben. Und offensichtlich in den 80er Jahren hat der Roger die Band verlassen und danach war mit Supertramp auch nicht mehr viel los, muss man sagen. Aber gut, ja, das war Supertramp. Lieber Jim, möchtest du noch einen Beitrag dazu leisten zu Supertramp?
Hört euch die Crime of the Century an.
Alles klar, dankeschön. Ich mag dich auch. Und zwar kommen wir jetzt zum letzten Kandidaten. Wir verlassen die Bandebene. Also diese vier Bands, die wir gehört haben, sind für mich alle sehr eng zusammen.
Du meinst, jetzt kommen wir zum Solokünstler, meintest du, ne?
Wir kommen zum Solokünstler. Ich denke mal, dass du ihn kennst.
Okay, ist Michael Jackson.
Ja, es ist jemand, den wir bisher in unserem Podcast, glaube ich, ganz wenig erwähnt haben. Wir haben viel über Tom Waits bisher gesprochen, aber es ist nicht Tom Waits. Es ist 70er Jahre, es ist auch Singer-Songwriter. Es ist für mich einer der großen Nicht-Sänger der Rockmusik neben unserem allseits beliebten Bob Dylan oder auch Martin Knopfler.
Cool.
Mark Knopfler. Es ist Randy Newman.
Aus den 70er Jahren.
Aus den 70er Jahren. Ja.
Ja, ja, klar.
Randy.
Okay. Er ist auch einer der tollsten Zyniker der Rockgeschichte. Das glaubt man gar nicht. Und ich kenne selten andere Künstler, also das ist ja sehr persönlich, die auf der einen Seite so richtig abgrundtief in ihrer Musik, in ihren Texten so böse und verletzend sein können, suffisant, aber auch brüllend komisch und eben auch berührend. Also das schafft er alles, diese Gefühlspalette kann er in seine Songs verpacken. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe fast manchmal deswegen habe ich eben leicht gestockt, Stefan.
Wahrscheinlich kenne ich die Stücke, ne? Es kann sein, dass ich die Stücke schon mal gehört habe, aber dann das nicht.
Du wirst ganz bestimmt was von ihm kennen. Und zwar, du hast ja Kinder, ne? Randy Newman hat in den letzten mindestens 30 Jahren hauptsächlich Soundtracks geschrieben.
Oh, okay.
Und zwar hauptsächlich für Disney. Und zwar sowas wie Toy Story. Du kennst bestimmt You've Got a Friend in Me, ne? Das in jedem Toy. Das ist von ihm. Das war mega erfolgreich. Dann hat er A Bug's Life, Monsters Incorporated, Cars und so. Alles von ihm. Oft nominiert und er hat auch viele Preise mit dieser Musik gewonnen. Und wenn du was Filmmusik angeht, irgendeinen Film, irgendeinen Newman siehst, ja, liest und es steht kein Randy davor,
das ist ja,
dann ist es ganz sicher ein Verwandter von ihm. Dann ist es entweder ein Onkel oder es ist ein Cousin oder es ist ein Neffe. Er selbst hat zwar auch drei Kinder, die aber sind alle nicht in der Musikbranche, aber die Newman-Familie ansonsten sind also weit verbreitet und witzigerweise auch alle in der Musikwelt, Filmmusik auch Welt zu Hause. Und du warst ja eben nicht sicher, ob du ihn kennst. Es gibt einen Titel, den du ganz sicher von ihm kennst. Ein Mega-Hit in den 80ern von Joe Cocker. Und der Hit heißt You Can Leave Your Head On.
Eines der schlimmsten Stücke. Aber I Love L.A. wäre die Bombe gewesen.
Das hat aber Joe Cocker nicht.
Nee, in dem Fall jetzt er selber.
Ja gut, aber You Can Leave Your Head On ist sehr viel bekannter.
Sehr bekannte.
Ja, das ist super bekannt.
Ja, ja. Kennst du das Original von Randy Newman?
Ich kenne es. Besser. Auf jeden Fall.
Genau. Und dieser Unterschied zu sehen, wie das Joe Cocker-Lied, ja, also aber ich wollte nur sagen, das kennt man. Also, wenn ich gehen soll, dann sag das, ne? Also,
hier sind schon so komische Herren hier in der Tür gerade.
Also, jedenfalls, den Randy Newman, den ich liebe, der hat angefangen in den späten 60ern mit seinem Singer-Songwriting, mit seinen Alben. Bis in Mitte der 80er hat er Alben gemacht, die an Cleverness, auch Catchiness oder eben auch emotionaler Tiefe wirklich beispiellos sind. Und es fängt an mit dem Jahr 1968. Das Debüt von ihm heißt Randy Newman. Sonst nichts, nur Randy Newman. Und da wurde er, da waren Songs drauf, die wurden schon sehr früh von anderen gecovert, wie Barbara Streisand, Bette Midler, Judy Collins. Ein
unglaublicher Song, den du meinst, und zwar I Think It's Going to Rain Today.
Ja, genau.
Und
gibt es da drauf.
Fantastische Coverversionen von.
Ja. Nina Simone, Neil Diamond, also bereits mit seinem Erstlingswerk hat er so viel Aufmerksamkeit, zumindest bei den Leuten, die auch Künstler sind, gemacht. Und das Album habe ich, muss ich gestehen, zum ersten Mal vor kurzem erst gehört. Und das ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer, weil wenn du an Frühlingserstwerke von Künstlern, gerade aus den 70ern, denkst, zum Beispiel ein Billy Joel oder ein Elton John oder auch eine Joni Mitchell, dann denkt man, ja, okay, die haben eine Band oder die sind am Piano oder Joni Mitchell ist an der Gitarre, zurückhaltend, schüchtern, man ist ja noch ganz am Anfang. Was macht Randy Newman auf seinem ersten Debütalbum? Was macht der da?
Zieht sich aus.
Er zieht sich nackig aus. Nein, das war John Lennon. Nein, womit arbeitet
ich
Randy
dachte,
Newman?
Ich hätte reden.
Nein. Womit arbeitet Randy? Mach deine Hausaufgaben. Womit arbeitet Randy? Was ist da? Denk mal an was ganz groß. Ein Künstler geht ins Studio. Ich will das. Was kriegt er? Was will er? Ganz groß. Was kann man?
Orchester.
Ja, genau. Er arbeitet mit Orchester. Der hat ein dickes, fettes Orchester im Studio. Und es ist schon der Randy Newman, den man später auch kennt, da auf dem Album. Also das Album ist total verblüffend.
Der kam auch, das muss man sich auch leisten.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Er hat schon zu dem Zeitpunkt für andere Künstler gearbeitet. Er hatte schon einen Namen. Deswegen konnte er sich das wahrscheinlich erlauben. Und das Witzige ist, er ist jüdischer Abstammung und er hat einen ganz offensichtlichen europäischen Bezug. Und wenn man dieses Album hört oder auch viele seiner Sachen, die, wenn er sich nur am Piano begleitet, es klingt für mich so ein bisschen wie österreichisches Kaffeehaus, so Österreich, Ungarn aus den 30ern. Ich könnte mir ihn auch als Wiener Liedermacher vorstellen, nur am Klavier im Kaffeehaus. Allerdings weiß ich nicht, wie gut sein Wienerisch ist. Müssen wir gucken. Okay, das war jetzt ein geiler Witz, aber offensichtlich kommt er gar nicht an. Scheiße.
Doch.
Jedenfalls. Und das Album ist produziert von einer Legende, die einige werden ihn kennen. Es ist nämlich einige werden ihn kennen von Dyke Parks. Kennt ihr Van Dyke Parks? Auch eine Legende. Hat mit Beach Boys übrigens was gemacht. Ich kenne ihn nicht so gut, aber das ist der hat das erste Randy Newman Album produziert. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, und nach dem Album kamen dann solche Platten wie 12 Songs, Sail Away, Good Old Boys, Little Criminals oder auch Born Again. Ja, das sind so meine Lieblingsalben von ihnen. Die könnte man sich mal antun. Ich kenne kaum jemanden, der eben so komisch sein kann, aber eben auch so böse sein kann oder zynisch. Und ich möchte jetzt einen Beweis antreten. Wir gehen zurück ins Jahr 1972 vom Album Sail Away. Hören wir den Song Political Science. Hier kommt Newman mit richtig bösem, beißenden Humor und Gesellschaftskritik. Ja, und das ist eigentlich ein Kommentar, zeitloser Kommentar über die amerikanische Politik, die auch heute aktueller ist denn je. Ich darf mal kurz zitieren aus dem Song. No, ich würde das jetzt gerne mit einer Trump-Stimme machen, aber ich kann keine Trump-Stimme. No one likes us. I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they are spiteful and they are hateful. They don't respect us, so let's surprise them. Und jetzt Achtung, we'll drop the big one and pulverize them.
Jawohl,
72, da hören wir
leider
rein.
Very aktuell.
Ja, ja, ja.
No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? They're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old, Africa's far too hot and Canada's too cold, and South America stole our name. Let's
just drop the big one. There'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't wanna hurt no kangaroo. We're building all American amusement park there. They got surfing too.
Australien kommen auch nicht gut bei weg. Ne?
Also ich, es ist schon schockierend, wie, also hätte er gewusst, wie real das dieser Text anno 2025 ist. Das ist absolut schockierend. Aber natürlich brillant, auch diese knödelig lakonische Stimme von ihm passt perfekt dazu. Das wirkt fast wie so ein Stand-up-Comedian, der es eben singt. Ne?
Ja. Genau, auch zu dem, was du meintest, diese sind natürlich kein Wienerisch, aber diese wienerische Kaffee-Stimmung, diese Idee, auch politisch gebunden, letztendlich satirisch. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Ironische, ne, das ist, wenn ich, wie er das meint, aber das ist natürlich sehr gut, schon sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja, ja. Also seine Stimme ist fantastisch, also finde ich.
Ja, dankeschön.
Ich möchte noch einen Tipp nachreichen für Randy Newman-Fans. Es gibt eine Coverversion von dem schönen Song It's I Think It's Gonna Rain Today von seinem ersten Album und auch 1968, auch mit Orchester, ist aus meiner Sicht die perfekte Version von dem Stück erschienen, und zwar von Dusty Springfield. Gerne mal im Netz sich das aufrufen, es ist brillant.
Ist das auf Dusty in Memphis?
Ich meine nicht, okay. aber unbedingt mal googeln, es ist ein Hammer-Song.
Ja.
Eine Hammer-Version, besser als das Original.
Okay. Wir sind am Ende meiner kleinen Reise angekommen, durch die Tiefe der 70er Jahre. Ich hätte noch viele andere erwähnen können. Es heißt ja jetzt nicht Album-Oriented Rock, sondern es heißt Albums of Rowell, haben wir jetzt.
Ja, genau. Ja.
Und zwar so Bands wie natürlich die Doobie Brothers, Fleetwood Mac, die Eagles oder Steely Dan, die ich ganz hoch da auch sehe und einschätze, aber ich wollte euch heute mit denen nicht quälen. Oder eben auch
ich kannte keine davon bisher.
Oder auch Elton John oder Billy Joel, die man alle wunderbar zusammenhören kann. Ja, und mein Fazit, ihr kennt auch Styx wahrscheinlich. Styx gehören auch zu diesem Metier. Die haben mal gesungen, These Were The Best of Times. Und ja, für mich ist zumindest dieses Kapitel AOR, Classic Rock, eins meiner absolut liebsten Kapitel im großen, dicken, fetten Geschichtsbuch der Rockmusik.
Neben der Avantgarde, die du sonst hörst.
Ich bin gerade an meinem emotionalen Höhepunkt, unterbricht mich nicht. Dass wir ja in jeder unserer Episode fortschreiben, Seite für Seite und immer ergänzen und bis wir alles hier in dem Podcast festgehalten haben. Ja, diese Künstler haben mit ihrer Musik gezeigt, eben dass Rockalben mehr sind als eine Ansammlung von Songs und Musik, sondern eben auch Kunstwerke sein können mit außergewöhnlichen Songs, die Geschichten erzählen, die ich mir bis zum Ende meines Lebens anhören werde und wenn es geht danach auch noch, müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, und für die Aufmerksamkeit unserer Hörerinnen und Hörer. Und wir sagen adios, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Nächste Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Danke, Raoul, nochmal.
Gerne.
Yeah! Was sind die Rock-Avantgarde auf jeden Fall näher?
Macht mich alle.
Nein, das war doch alles.
Wir können gerne wieder Karl Orff machen. Ist in Ordnung.
Hat
er einen Sohn?
Karl Orff, die Singers.
Ich muss mal kurz.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.